Guten Morgen erstmal. Josua 1, Vers 9, den Satz, den ich ganz zum Schluss gelesen habe, ist mein Taufvers. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn ich, dein Gott, bin an deiner Seite, egal wohin du gehst. Meine Eltern haben damals wohl schon geahnt, schon bei meiner Geburt geahnt, dass sie da einen echten Hosenschisser geboren haben. Ich hatte als Kind vor allem Angst. Und zwar wirklich vor allem. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit, ganz große Angst. Ich hatte Angst vor Hunden. Ich hatte sogar Angst vor Hühnern. Und für mich ist es ein Gottesbeweis, dass aus diesem kleinen Angsthasen von damals ein recht risikoliebender, gut aussehender junger Mann geworden ist. Trotzdem, im Ernst, mir ist erst in der letzten Woche aufgefallen, obwohl ich das Buch Josua wirklich liebe, ist mir erst in der letzten Woche aufgefallen, dass Gott gleich am Anfang, in den Versen, die ich eben gelesen habe, dreimal hintereinander sagt, sei stark und mutig, sei stark und mutig, sei stark und mutig. War Josua so ein Angsthase, dass Gott das sagen musste? Das Gegenteil ist der Fall. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von vor 2 Wochen. Mose schickte 12 Kundschafter in das Land, die herausfinden sollten, ob das Land einnehmbar ist. Alle kamen zurück. 10 sagten tatsächlich, ich lese euch nochmal die Verse vor, wir gingen in das Land, in das Mose uns geschickt hatte, und es stimmt wirklich, in diesem Land fließen Milch und Honig. Ihr seht es ja an der Frucht, die wir mithaben. Aber die Menschensort sind zahlreich und stark und ihre Städte erst, die sind groß und befestigt. Dieses Land frisst seine Bewohner und die Männer, die wir gesehen haben, sind riesig. Ja, wir haben dort richtige Riesen gesehen, die Söhne Anaks und das Geschlecht der Riesen. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken. 10 Leute beschrieben das. Josua und Kaleb sagten, stimmt alles? Aber fürchtet euch nicht, Gott ist mit uns. Warum musste Gott dreimal sagen, fürchte dich nicht, selbst so einem Helden wie Josua? Ich glaube, weil Gott wusste, dass die Landnahme selbst für einen Braveheart wie Josua sehr, sehr schwer werden wird. Die Völker sind zahlreich, die Städte sind befestigt, die Riesen sind groß. Ich glaube, dass die 10 Kundschafter die Wahrheit sagen. Sie haben objektiv wahr. Sie haben die Realität beschrieben, wie wir Menschen sie sehen. Und von daher ist meine Frage an dich heute, wem hättest du geglaubt? Den 10 oder den 2? Wem hättest du geglaubt? Wir alle brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um unseren Alltag zu leben, zu meistern, und wir brauchen noch mehr Mut, um in das verheißene Land einzutreten, das Gott jedem Einzelnen von uns verheißen hat. Und dabei gefällt mir folgende Definition von Mut sehr, sehr gut, die ich da gelesen habe. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die schöpferische Kraft, die dich deiner Angst überwinden lässt und dich aus der Lethargie herausreißt. Noch einmal, Mut ist niemals die Abwesenheit von Angst, sondern die schöpferische Kraft, die dich deiner Angst überwinden lässt und dich aus der Lethargie herausreißt. Oder wie John Wayne es einmalig sagt, Mut ist, wenn man Todesangst hat und trotzdem in den Sattel steigt. Das ist Mut. Gott hat für jeden von uns, für dich und für mich, ein verheißenes Land vorbereitet. Und jeder von uns hat eine Ahnung von diesem verheißenen Land. Jeder weiß, dass da etwas ist in uns, ein Potenzial, was in uns schlummert, eine Berufung, einen Platz im Leben, ein Lebenstraum. Aber dann kommen die 10 Kundschafter. Und es können unsere Eltern gewesen sein, die nicht an uns glaubten. Es kann dein Lehrer gewesen sein, der sagt, das schaffst du nie. Oder deine Freunde, die dir die Flügel gestutzt haben. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Wie kommst du auf die Idee, dass du mit diesen Riesen zurechtkommst? Du möchtest Künstler werden? Vergiss es. Du, ein Arzt, bist viel zu dumm. Du meinst, in deinem Job wirklich etwas bewegen zu können? Back mal kleine Brötchen. Du meinst, dass du in dieser Welt irgendetwas bewegen kannst? Irgendetwas? Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Ja, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Die Antwort auf diese Frage haben wir im ersten Kapitel dieses Buches gelesen. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran. Gott hat diese Welt geschaffen, alles Mögliche, und sagt immer, es ist gut, es ist gut. Und am letzten Tage sagt er, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde und machte sie dadurch zu einem echten Gegenüber für sich. Und dann guckte er sich das an, was er geschaffen hatte, und sagte, Kai, du bist sehr gut. Lutz, du bist sehr gut. Biggie, du bist sehr gut. Jedes Mal, wenn du morgens aufstehst, ist da einer, der sagt, wow, super, endlich ist er wach. Was meinst du, was in deinem Leben an dir drin steckt? Du bist sehr gut. Das ist die Antwort der Bibel auf die Frage, wer bist du eigentlich? Wie kommst du auf die Idee, mit Riesen kämpfen zu wollen? In jedem von uns steckt ein Stück Gott in sich. Das meint es, wenn die Bibel sagt, du bist ein Ebenbild. Gott sieht sich, wenn er dich anschaut, sieht er sich? Sieht er das schöpferische Potenzial in dir? Sieht er das Göttliche, das Heroische in dir? Etwas, was uns nicht zufrieden sein lässt mit dem Druckmäuser-Dasein. Oder wie meine Söhne es sagen, sei kein Lappen, Papa. Wir wollen keine Lappen sein. Wir wollen keine Lappen sein. Und was meinst du, was sich in deinem Leben ändern würde, wenn du da einfach mal Gott vertraust und morgens, wenn du in den Spiegel siehst, sagst, guten Morgen Gott. Guten Morgen Gott. So hast du dich also Menschsein vorgestellt. Wie schön hast du mich geschaffen. Trotz meiner Falten. Trotz meinem Schlaf, trotz meinen Haaren, die noch nicht gemacht sind. Und trotzdem musste Gott diesem Josua dreimal Mut zusprechen. Warum? Weil die Völker so zahlreich sind, die dieses Land bevölkern, weil die Festungen so stark sind und weil es diese Riesen gibt. Das Leben, und jeder, der ein bisschen älter ist als ich, kann das bestätigen, ist kein Spaziergang. Das Christsein ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Spaziergang. Wisst ihr, je älter ich geworden bin, desto kritischer bin ich mit diesem Buch Josua umgegangen. Wie kann das sein, dass Gott befiehlt, ganze Völker auszurotten? Wie kann das sein? Eine dicke Blutspur geht durch das ganze Buch Josua hindurch. Dieser blutrünstige Gott passt so gar nicht mit dem Bild zusammen, den ich von Jesus habe. Das Bild, das Jesus von Gott zeichnet. Und erst recht, wenn wir bedenken, was die Menschen aus diesen Versen gemacht haben, wie sie in heilige Kriege gezogen sind, in Kreuzzüge, Glaubenskriege, Eroberungskriege, Verteidigungskriege, Bürgerkriege, Freiheitskriege und alles im Namen Gottes. Heinz Zahn sagt deswegen zu Recht, das Kreuz auf der Brust statt auf dem Rücken, das kann nicht gut gehen. Das ist schon immer schief gegangen. Das Kreuz auf der Brust und nicht auf dem Rücken, das kann nicht gut gehen. Ich verstehe diese ganzen Eroberungskriege im Alten Testament immer noch nicht wirklich. Aber eine Ahnung habe ich in den letzten Tagen bekommen, als ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe. Eine leise Ahnung. Kann es nicht sein, dass das Buch Josua ein sehr realistisches Bild von unserem Leben zeichnet? Ist das nicht ein ganz realistisches Bild von unserem Leben? Wie viele Menschen sind wie die Israeliten, die sich von den Riesen abschrecken lassen und gar nicht erst versuchen, das Potenzial zu leben, was Gott in ihnen gesteckt hat, sondern geben sich damit zufrieden, 40 Jahre in der Wüste zu sein? Wie viele Menschen leben so? Wie viele Menschen haben sich auf dem Weg zum verheißenen Land gemacht und während in den Kämpfen des Alltags einfach nur zerrieben, weil so viele Völker das Land besetzt haben, Millionen von Peanuts uns den Alltag schwer machen. Wie viele Festungen halten uns davon ab, unseren Traum zu leben? Festlegungen aus unserer Kindheit, du bist eine Niete. Festgefahrene Vorstellungen, das war schon immer so. Unüberwindbare Traditionen und Strukturen. Aber im Kirchengesetz steht doch, nicht bei Dieter? Im Kirchengesetz steht doch, unüberwindbare Traditionen und Strukturen. Diese Festungen sind stark. Und wie viele Riesen stellen sich in unseren Weg? Unsere Eltern, unser nerviger Nachbar, der uns das Leben zur Hölle macht, unser Chef. Wie viele Riesen begegnest du tagtäglich? Ist nicht das Leben genauso, wie das Buch Josua es beschreibt? Es ist kein Spaziergang. Und deswegen machen wir im Glauben oft so Kompromisse. Wir sagen, ach Gott, Gott sieht es schon nicht so eng, wenn wir nicht so ganz genau nach seinen Geboten und Anordnungen leben. Ja, Gemeinschaft mit Gott, das tut uns gut, aber jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Oder Tag und Nacht sich Gottes Satzungen vor Augen halten, jeden Tag in der Bibel lesen? Wer hat schon Zeit dafür? Wer hat schon Zeit dafür? Und dann wundern wir uns, dass unser Leben als Christ ein Leben als Lappen ist? Wenn wir überall Kompromisse machen? Liegt es daher nicht sehr nahe, dass das Josua-Buch diese Antwort gibt und sagt, wenn wir diese Völker, die Riesen, diese Bollwerke nicht ganz vernichten, wenn wir stattdessen versuchen, uns mit ihnen zu arrangieren, wenn wir Kompromisse schließen, dann werden sie immer Macht über uns haben. Von daher macht keine Kompromisse, vernichtet alles, sondert euch ab, heiligt euch, reißt das Böse aus eurer Mitte kompromisslos heraus. Jahrhundertelang haben die Israeliten das probiert. Und auch heute noch versuchen viele Fromme diesen Weg der Heiligung zu gehen. Nur er funktioniert nicht. ...1300 Jahre später kam ein anderer Jeshua von Nazareth. Er hat sich nicht von dieser Welt abgesondert, sondern hat sich in diese Welt hineinbegeben. Er hat den Sünder nicht bekämpft, sondern hat sich dem Sünder in Liebe zugewandt. Er hat für Gott keine Kriege geführt oder getötet, sondern hat sich aus Liebe zu den Menschen töten lassen. Und gerade so hat er den Tod besiegt. Dieser Jeshua ist der wahre Führer zum Leben. Was bedeutet das dann für unseren Umgang mit dem Buch Josua? 3 Lehren habe ich persönlich daraus gezogen. Die erste Lehre: ja, es gibt dieses verheißene Land für jeden von uns. Für dich hat Gott ein verheißenes Land vorbereitet und er traut dir zu, dass du in dieses verheißene Land hineintreten kannst. Von daher, fang wieder an zu träumen. Buddel deine Träume aus. Bitte buddel deine Träume aus. Das ist die erste Lehre. Der zweite Punkt: dieses verheißene Land ist von Riesen, von Völkern und von Festungen besetzt. Und es zu erobern ist kein Spaziergang. Dein verheißenes Land ist von Riesen, von Völkern und von Festungen besetzt. Und es zu erobern ist kein Spaziergang. Unser Leben, gerade wenn wir uns als Christen aufmachen in das Land, das Gott uns verheißen hat, ist ein Kampf. Wunder dich also nicht, wenn dein Christsein stockt, wenn es nicht so einfach und so begeisternd ist wie am Anfang. Das ist nicht die Ausnahme, das ist Business as usual. Das gehört zum Leben dazu. Von daher, Kämpfe. Bleib dran. Gewöhn dich dran, dass das Leben nicht so leicht ist. Und dann sagt Gott dir zu, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Und denk dabei daran, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern unser Umgang mit ihr. Mut ist ein trainierbarer psychologischer Muskel. Und der letzte Punkt. Am Ende seines Lebens sagt Josua, jede von Gottes Verheißung hat sich erfüllt. Gott selbst hat für uns gekämpft. Es waren nicht unsere Schwerter und nicht unsere Bogenschützen, die das alles bewirkt haben. Und das ist Gottes Verheißung an dich heute. Er kämpft für dich. Er kämpft für dich. Also, lebe nicht als Lappen, würden meine Söhne sagen. Lebe nicht als Lappen. Sei stark und mutig, denn ich, dein Gott, bin an deiner Seite, egal wohin du gehst. Und der Mut Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.